Ja, wir haben ja ein Thema, unser Jahresthema, leidenschaftlich glauben. Es ist ja immer so ein bisschen, ist ja so ein bisschen auch ein Schlagwort. Also es muss auch richtig ausgefüllt werden, wie sieht das aus, wo geschieht das denn, dass Menschen leidenschaftlich glauben? Und natürlich können wir auch die Frage stellen, brauchen wir das denn? Scheinbar, wenn wir so eine Frage oder wenn wir so ein Thema aufwerfen, brauchen wir es doch irgendwie oder meinen es irgendwie. Und das ist unser Jahresthema. Und jedenfalls wissen wir, diese Leidenschaftlichkeit hat was mit Lebendigkeit zu tun. Und wenn ich jetzt hier so auf diesen Tisch ducke, dann denke ich, hat das auch was mit Lebendigkeit zu tun. Das sind richtige, rangewachsene Gaben, Dinge, die sind lebendig. Das ist irgendwie nicht ein Kunstprodukt. Da ist Leben drin und das vermittelt uns Leben, Vitamine, gute Dinge und so weiter. Ja? Im kirchlichen Festkalender ist ja heute Erntedank. Jetzt weiß ich, wir sind ja gar nicht so richtig hochkirchlich, kann man sagen. Und wir pflügen und wir streuen auch nicht mehr den Samen auf das Land, wie das so früher gesungen würde. Das ist noch kaum jemand, nicht? Die Sabine in ihrem Garten vielleicht macht das noch so ein bisschen. Viele nicht mehr. Aber irgendwie, das ist so, wir sagen heute Dank, wir leben heute Ernte Dank für diese Gaben, die Gott gibt. Und das ist mehr als eine Frage des Anstands. Wir feiern Erntedank. Und das ist so ein bisschen kleiner Erntedankschmuck, der hier so ein bisschen das aufgreift, dieses Thema. Und darin, wie gesagt, finde ich, steckt auch was an Leidenschaftlichkeit. Nämlich sich vielleicht freuen über das, was wird und geworden ist. Und vielleicht sogar beteiligt sein können an dem, was dort herauskommt. Da hat jemand etwas hineingesteckt, bevor das wurde. Und doch ist es und bleibt es, und das ist ja so ein bisschen spannend, nicht? Es bleibt trotzdem eine Gabe. Es bleibt trotzdem etwas, was man empfängt. Also es gibt keine Garantie, ich stecke das rein und das kommt raus. Das finde ich sehr spannend am Erntedank. Und wir sind beteiligt und Gott zeigt uns, du bist gebraucht. Du bist wichtig. Du gehörst dazu. Mit dir soll etwas geschehen. Aus dir heraus soll etwas kommen, damit etwas werden kann. Und das, finde ich, hat schon was mit Leidenschaftlichkeit zu tun. Also wenn ich so lebe, ich bin gebraucht. Ich bin hier, weil Gott auch mich braucht, egal wie. Ich will mit hineingeben. Dann denke ich, hat das was sehr viel mit Leidenschaftlichkeit zu tun. Da liegen sie nun, diese Erntegaben, und die zeigen uns eben im Wort schon, dass sie gegeben wurden. Und das ist ja so ein Sinnbild. Gerade das, was auf dem Acker wächst und im Garten, das ist jetzt hier an dieser Stelle so ein bisschen ein Schaufenster, eine Auslage. Ja? Wie so ein Schaufenster, die Auslagen im Geschäft. Die wollen ja viel mehr zeigen. Die wollen nämlich sagen, wenn du da reingehst, findest du viel, viel mehr. Und das ist nur ein Bild dafür. Wir haben was. Das ist so ein Thema, was ich heute über diese Predigt auch stellen möchte und was mir irgendwo in diesem Text begegnet ist, den ich uns gleich lesen will. Wir haben was. Wir sind keine Habenichtse. Wir müssen nicht denken, naja, eigentlich, was soll ich? Das stimmt nicht. Und wir finden dazu ein schönes Wort im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 9. Es ist ein großer, starker Brief, den Paulus geschrieben hat. Vielleicht sogar sind hier einige Briefe drin zusammengefügt worden. Man weiß das ja nie so 100%, wie diese Überlieferung, wie das alles passiert ist, aber das ist von Paulus. Und da sind sich eigentlich auch die sehr modernen Theologen noch sehr einig, dass der Korintherbrief wirklich von Paulus ist. Bei manchen zweifeln die ja auch. Und da schreibt uns, der Paulus schreibt einer Gemeinde, von der wir nun nicht so sehr viel wissen. Und ich vermute, diese Gemeinde war noch nicht mal eine wirklich reiche Gemeinde. Eine wirklich wohlhabende Gemeinde. Mit irgendwie so Spitzenverdienern. vielleicht Durchschnitt und weniger. Und er schreibt hier einen Brief. Der hat was mit einer Kollekte zu tun, das kann man vorweg sagen. Wir sammeln heute auch eine Kollekte ein, übrigens für den EGV, für unseren Verband, zu dem unsere Gemeinde gehört. Aber ich habe diesen Text rausgesucht, bevor ich wusste, dass wir heute diese Kollekte aussuchen. Also ich habe jetzt nicht gezielt gedacht, ja, jetzt muss ich mal eine Predigt halten für den EGV. Ich halte eine Predigt für euch und für mich und für uns, weil Gott uns was sagen will. Und da steht, ich meine aber dies, sagt Paulus, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt, dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben, in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechlichen Gaben. Amen. Drei Dinge klingen hier an. Ich habe die mal versucht, zu einem Satz zusammenzubinden. Das ist eine Feststellung. Und man kann natürlich auch diese Satzteile, auf die ich dann eingehe, beim letzten können wir auch eine Frage draus machen. Das erste: Wir haben etwas empfangen. Haben und empfangen. Wir haben etwas empfangen. Das zweite, das können wir weitergeben. Also können und weitergeben ist hier wichtig. Und dann geht der Satz, wird fertig. Was geschieht, wenn wir glauben oder leidenschaftlich glauben? Und da könnte man auch eine Frage stellen. Was geschieht, wenn wir leidenschaftlich glauben? Und ich möchte mich mal so an diesem Satz lang hangeln, der so manches hier aufgreift aus diesem Text. Wir haben etwas empfangen. Wir haben was. Wer so lebt, der lebt anders. Nicht kleinlich, nicht zurückhaltend. Können wir uns das leisten? Und das sind ja so Fragen, die gerade unsere Zeit mehr und mehr bestimmen. Ja? Wir kommen aus so einer Sicherheit des Wohlstands und bewegen uns in so einem Bereich, wo wir denken, das wird nicht mehr so sein, vielleicht, bald schon. Unser Ausgangspunkt als Christen kann und soll sein, wir haben etwas. Und hier geht es natürlich um materielle Dinge, aber Paulus meint natürlich viel, viel mehr die Gnade, die Gott gibt, eine Gnade an guten Dingen, die er in unser Leben legt, die uns befähigt zu guten Werken, jeglicher Art. Das ist ja nicht nur das Geld. Das ist ein Kollektenschreiben an die Gemeinde, hatte ich schon gesagt. Die wird um eine Spende gebeten für eine verarmte Gemeinde in Jerusalem. Aber es geht ja um mehr. Weil wir Gott vertraut haben, Vertrauen haben, können wir etwas haben. Da hat Paulus überhaupt keinen Zweifel. Und hier geht es nicht um irgendwie so eine Art Wohlstandsevangelium. Das ist ja auch eine Verkürzung und da wird was hineingepresst, dass wir sagen, wenn wir nur richtig glauben, wenn wir nur richtig beten, dann werden wir hier, wer weiß wie, wachsen und dann werden wir reich sein und dann werden wir einen Wohlstand haben und körperlicher Art und gesund und alles. Es ist nur eine Frage des Glaubens, es ist ein Wohlstandsevangelium. Das kennt die Bibel nicht, das Neue Testament kennt das nicht. Das haben Menschen daraus gemacht. Nicht der Paulus hat Notlagen gehabt, der hat Hunger gehabt, der hat gefroren, der war in Gefängnissen. All das erlebte er wegen des Evangeliums. Aber er ist sich ganz bewusst, dass wir einen Gott haben, der uns gibt und der uns gibt, was wir brauchen, mit dem wir rechnen können. Da hat er keinen Zweifel. Wir haben was empfangen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben was, das macht vielleicht sehr stolz. Und wenn man merkt, empfangen, oh, ich bin ein Empfänger. Da hat mir jemand was gegeben, geschenkt, zugesteckt. Es ist ja eigentlich nur mir irgendwie geworden. Das macht vielleicht schon wieder was anders mit uns. Also es ist nicht produziert, es ist nicht erwirtschaftet, es ist nicht gemacht worden von uns. Das sind Sachen, die wachsen mussten, die entstehen mussten, die mir zugewachsen sind, die mir gar nicht in den Schoß gefallen sind. Gott lässt sie werden und Gott macht etwas und er beteiligt mich noch daran. Und so darf ich sie auch genießen. Ich darf sie gebrauchen, ich darf sie einsetzen. Das wird auch an diesem Erntedanktisch deutlich. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Wir haben ausreichend und umfassend etwas. Und Paulus sagt dann, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Und das ist ein sehr starkes Wort und wichtiges Wort gegen die Ängste, die uns in dieser Zeit begegnen. Nicht, wir müssen anfangen, auch wir stellen unser Thermometer nicht mehr so die Heizung voll auf. Wir haben angefangen jetzt, im Oktober endlich mal die Heizung anzumachen und natürlich nur auf 19 Grad heizen oder 18 oder so. Es sind ja Kostenfragen und da sind auch natürlich für uns keine Ängste mit verbunden, aber für andere vielleicht schon. Gott aber kann machen. Wer das sieht, der lebt irgendwie anders. Der kann irgendwo etwas einsetzen. Der fragt auch nach einem Einsatz. Wer sieht, Gott kann machen. Gott aber kann machen. Und ich bin dabei. Wir haben einen großen Gott. Wir sollten nicht dabei bleiben, unser Schaufenster zu bewachen mit dem, was da vielleicht an Auslagen irgendwie für uns ganz wichtig ist. Wir wollen nicht unsere Dinge sorgenvoll festhalten. Wie gesagt, die Gemeinde in Korinth war vielleicht gar nicht so materiell toll ausgestattet. Aber Paulus lädt diese Gemeinde zu einem leidenschaftlichen Glauben ein. Du hast was zu geben, weil Gott dir gab und weil Gott etwas kann. Vertraue dem. Und wer was hat, so sagen wir ja auch, der kann auch etwas. Und das wäre dieses zweite, wie dieser Satz sich fortsetzt, wir haben etwas empfangen, das können wir weitergeben. Die Erntezeit ist ja erstmal eine Zeit des Sammelns. Da werden Vorräte zusammengebracht, da legt man sich Reserven an. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen auch was Schönes und was Gutes. Also man baut damit eine gewisse Sicherheit für sich. Das ist irgendwie schön. Und auch wir, ich hatte das schon anklingen lassen, merken etwas, wie Sicherheit plötzlich nicht mehr so stark sind, wie wir fragen, wie geht das weiter? Wir haben eine Inflation, Kaufkraft wird schwächer, das, was wir gesammelt haben, das wird weniger wert und so weiter. Und da neigt man ja sehr dazu, mehr festzuhalten, nachzurechnen und so weiter. Und da kommt dieser Paulus und sagt auch uns, die wir vielleicht wirklich viel, viel, viel besser sind als in Korinth, die Gemeinde, materiell versorgt, meine ich, ihr habt was und ihr könnt weitergeben. Und das ist ja irgendwie so ein Paradox. Ja, ich lebe in einer Zeit, die unsicher wird und ich soll was weitergeben. Also nicht zurückhalten ist angesagt, säen ist angesagt. Wer sät, der gibt was aus der Hand. Der legt ein Kapital in ein dunkles, nicht ergründbares Saatbett. Das, was dort geschieht, ist weitgehend seinen Einflüssen entzogen. Das ist so gesehen irgendwie was sehr Spannendes. Gerade dann, wenn man sagt, ich zähle nach, wie viel habe ich noch nachher? Aber Paulus zeigt mir diesem Bild ja gerade auf was ganz anderes. Wer sät, der tut das, weil er fest damit rechnet, dass sich das, was er weggibt, vermehrt und reich macht. Paulus denkt schon in erster Linie auch an die anderen, auch an die ganze Gemeinde, auch an die, denen es ganz viel schlechter geht. Aber er denkt schon auch an einen Segen, der zurückfällt, auf dem, der bereit ist zu geben. Und er sagt, das ist ein Naturgesetz. Er sagt, das wisst ihr doch, wer nicht sät, der hat sich nachher selbst betrogen. Wer zu wenig sät, der guckt nachher und sagt, also so toll ist das alles nicht. Ich habe gar nicht so viel. Aber wer richtig sät, der bekommt und findet und hat und ist versorgt von Gott. Das ist ein Naturgesetz. Säen lohnt sich immer. Nicht der ist dumm, der zu viel sät. Der ist nicht klug, der zu wenig sät. Wer nicht sät und wer so wenig sät, der wird ärmer eigentlich. Der verliert, sagen wir mal so, auch an Leidenschaftlichkeit. Wie gesagt, Paulus hat hier diese praktische Unterstützung der Mitchristen auch im Blick. Aber das Feld, wo wir sehen können, wo wir säen können, ist viel größer. Also geht es nicht nur um unser Portemonnaie. Da geht es nicht nur um das liebe Geld. Wer von Gott beschenkt ist, der hat so viel, dass er reich ist zu jedem guten Werk. Das ist das Zweite. Das eine ist, es redet vom Säen und dann sagt er nochmal was von jedem guten Werk. Der kann so viel geben, machen, sich einsetzen, investieren. Der hat so viele Möglichkeiten, reich zu jedem guten Werk. Gute Werke sind bei uns ein bisschen in Verdacht geraten, weil immer so der Hinterkopf ist, wir müssen keine guten Werke geben, weil in den Himmel kommen wir nicht durch gute Werke. Nein, wir kommen nicht durch gute Werke in den Himmel. Aber die guten Werke sind etwas, was zum Glaubensleben dazugehört, ohne Zweifel. Und da geht es nicht drum, und das macht der Paulus auch klar, auch bei dem Geben nicht, irgendwo muss sich noch jemand was aus den Rippen leiern hier, was ihm gar nicht gefällt, darum geht es überhaupt nicht. Und Paulus drückt und drängt hier überhaupt niemanden. Das ist nicht irgendwie so eine Predigt, die irgendwie so läuft. Hoi, da ist noch ein Zettel. Die irgendwie so läuft, wenn du nicht gibst, hat dich Gott nicht lieb. Aber da ist schon eine Predigt, die sagt, du kannst dich mit hineingeben in das, was Gott wirkt. Und du wirst ein gesegneter Mensch sein. Und du wirst einer sein, der erfüllt werden wird. Von der Freude, von der Leidenschaftlichkeit. Und darum geht es letztendlich, sich freuen zu können. Aus Freude zu geben, aus einem dankbaren Herzen herauszugeben. Da müssen wir uns echt prüfen. Warum geben wir? Warum tun wir etwas? Schlechtes Gewissen? Sind wir Gott noch was schuldig? Müssen wir noch was ausgleichen? Nichts, gar nichts. Wir sind Gott auf dieser Ebene gar nichts schuldig. Also Gott steht nicht da und sagt, hör mal zu, ich habe dir jetzt unendlich gegeben, Eckhard Kühn, 60 Jahre lang hast du nur empfangen und empfangen. Wo ist jetzt das, was du mir zurückgegeben hast? Gott fragt schon nach meinem Herz, Gott fragt nach meiner Freude. Gott fragt nach dem, dass ich sage, ja, Gottes Werk ist super, das ist gut, da will ich investieren. Danach fragt er schon. Aber Gott erwartet nicht, dass ich ihm irgendetwas bezahlen kann. Nichts kann ich, gar nichts, gar nichts. Du kannst deinen ganzen Besitz weggeben, es ist nichts. Es ist nichts, was Gott in irgendeiner Weise was bringt. Wenn dein Herz nicht im Dank ist, in der Freude, im Bewusstsein, das will ich gerne, gerne einsetzen, weil es Gott zur Ehre wird. Und natürlich geht es nicht darum, dass wir uns das immer aus dem Ärmel schütteln können. Keine Qualität wird aus dem Ärmel geschüttelt, sage ich mal. Vielleicht ist es bei Künstlern ein bisschen anders. Ne? Künstler können sehr spontan und kreativ reagieren. Aber wenn wir Produkte irgendwo kaufen, dann wissen wir, da ist ganz viel investiert worden. Da ist viel Gehirnschmalz und viel Kraft und Energie und Zeit und alles reingeflossen, damit zum Schluss was qualitativ Großes da ist. Damit Menschen sich wirklich freuen können, da braucht es auch etwas, was selber, wo selber Freude ist, mit Freude etwas zu tun und zu geben. Und Paulus ist es wichtig, ihm geht es ja nicht um eine soziale Ader, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Und ihm geht es auch nicht um ein solidarisches Humansein, weil man das so macht und erwartet, das Geben und dieses sich mit Armen verbinden. Es geht ihm um Bekenntnis des Evangeliums. Jesus ist gut. Jesus hat gehandelt. Jesus ist Retter. Jesus hat an mir gehandelt. Und dazu, weil er an mir gehandelt hat, darum möchte ich in meinem Leben dankbar etwas geben. Und dieses Wie des Gebens ist halt wichtig. Und das geschieht, und das war ja der letzte Satz, Teil, wenn wir glauben. Wenn wir leidenschaftlich glauben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das wirklich so ist. Tut man erst was leidenschaftlich oder kommt erst der Glaube leidenschaftlich und dann tut man was? Also mir geht es auch nicht hier um irgendwas, so ein System aufzubauen. Aber irgendwo ist es miteinander verbunden, dieses leidenschaftlich irgendwo für sich zu investieren und leidenschaftlich zu glauben. Das kann man nicht voneinander trennen. Mit Freude, mit Dank. Und da sagt uns aber immerhin der Paulus wieder so ein paar Aspekte, wie das aussehen kann. Und ich habe darüber kurz nachgedacht, wie so krisenhaft es in unserer Zeit auch aussieht. Glauben setzt immer auf Wachstum. Säen heißt, ich erwarte, dass etwas wird. Und natürlich sind diese Krisenzeiten immer so Punkte, wo man jetzt vor der Frage steht, mache ich das, mache ich es nicht? Lohnt sich das oder lohnt sich es nicht? Aber das Wie des Glaubens ist, jawohl, es wird, Gott wird machen, Gott wird handeln. Da erinnere ich nochmal dran. Und ich würde jetzt sagen, auch Christen fixieren sich nicht und sagen, wir rechnen jetzt mit dem Ende der Welt. Also ich sage jetzt mal, ich rechne damit, dass Jesus wiederkommt. Ich rechne damit, dass diese Welt ein Ende findet und dass es einen Anfang bei Gott gibt. Das schon. Aber nicht im Sinne von, es wird alles ein großes Chaos, großes Kollabieren werden und ich gucke nur da drauf, sondern ich sage, ich möchte etwas tun, damit Gottes Reich wird. Ich denke, das ist eine andere Blickrichtung. Das hat was mit Säen zu tun, mit Säen in Freude. Ich möchte, dass Gottes Reich wird. Und der Glaube sagt auch nicht, die Menschen wollen gar nicht mehr glauben. Die wollen ja gar nichts von Jesus. Die haben so ihre Spur. Da sind die so drin. Der Glaube sagt das nicht. Der Glaube sagt, Jesus hat schon immer Menschen erreicht. Jesus wollte schon immer zu Menschen. Das Wort Gottes wollte schon immer zu Menschen. Warum soll er das jetzt nicht wollen? Also bin ich gefordert. Also bin ich herausgefordert. Ich denke, das hat was mit leidenschaftlichem Glauben zu tun. Und dann ist so dieses Säen ein Punkt. Das zweite ist diese Frage der Hoffnung und die verbindet sich ja mit Freude. Christen haben immer Hoffnung. Christen haben immer eine Hoffnung. Die kann mir keiner nehmen. Also es gibt viele Dinge, die mich bedrücken, es gibt viele Dinge, die mich runterziehen. Das ist bei mir genauso wie bei euch vielleicht auch. Aber Christen haben eigentlich immer eine Hoffnung. Gott kann machen. Wir leben in einer realen Bedrohungslage heute. Das mache ich nicht klein, ich sage nicht, ist alles Pillepalle. Nö, die Bedrohung ist echt. Aber Christen haben eine Hoffnung. Und wir sollen darum in der Freude leben. Und ich denke, nur wenn wir das schaffen und wenn uns das auch wichtig ist, wenn uns nicht irgendwelche schlimmen Dinge, die alle noch, geschehen müssen, ständig blockieren, sondern dieses Wissen, dass Jesus seinen Weg geht bis zum Ende und dass er es gut macht, dass wir aus so einer Freude leben, das alleine kann uns helfen. Sonst blockieren wir unser Leben. Das merke ich selber. Blockieren das Leben. Wenn wir nicht die Freude haben, wenn wir nicht aus der Hoffnung leben, wie soll ein Mensch zu einer Frage kommen, lohnt sich überhaupt dieser Glaube an Jesus? Also wenn ich nur die Probleme sehe dieser Welt und nur sage, ganz schlimm, es wird immer schlimmer, der Teufel ist überall. Also das ist nicht die Botschaft von Paulus gewesen. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums gewesen. Bei allem, was wir wissen, also ich bin keiner, der die Augen zumacht, über den Dingen, die auch schwierig sind und wohin die Welt auch steuert, was vielleicht auch Angst machen kann. Aber die Freude ist das Wichtigste darüber. Alle, unser Geben soll eine Sache des Herzens sein, das war auch nochmal wichtig, weil wir beteiligt sein sollen. Also wie gesagt, wir haben keine Rechnung mehr zu begleichen. Keiner. Diese Rechnung hat Jesus alleine beglichen. Was Gott zu bezahlen ist, konnte Jesus nur geben und hat Jesus nur gemacht. Da können wir gar nichts. Hier geht es um eine Frage unseres Herzens. Hier geht es um eine Frage, wen wir Ehre geben wollen. Und dann finde ich das Schöne, bei Paulus spitzt sich alles zu und sagt, damit Gott gelobt wird. Und dieser Lob Gottes ist nicht ein elitärer Lob, wo, sage ich mal, lauter unterwürfige Leute sich vor jemanden auf den Boden schmeißen und sagen, du bist gelobt und wir sind nichts. Sondern es ist völlig was anderes. Es ist etwas, wo Menschen erhoben sind in diesem Lob, weil sie sagen, Gott, wie schön, dass du uns mit dir vereinst und verbindest. Wie schön, dass wir Anteil haben an deiner Größe, an deiner Stärke, an deiner Macht, an deiner Herrlichkeit, an deiner Liebe. Wie schön, dass wir vor dich treten können. Das ist der Lob. Das ist nichts mit Unterwerfung. Gar nichts. Das ist ein freies, frohes Herz, was Gott allein ehrt. Und das sieht Paulus sogar in der Gemeinde in Jerusalem, die von Leuten, die reicher sind, etwas Geld bekommen, damit sie leben können. Dass Gott gelobt wird, die Danksagung. Das soll uns bewegen. Amen. Lieber Vater, lass uns mit hineinkommen in dieser Lob, in diesen Dank und in diese Freude, auch in dem, dass wir wissen, dass wir etwas haben, dass wir etwas geben können und dass wir daraus, dass wir das im Glauben tun können. So segne uns und segne uns auch heute dieses Abendmahl, das wir miteinander feiern wollen, wo du uns auch wiederum gibst, in unser Herz, in unser Innerstes berühren willst, begegnen willst, in uns etwas legst von dir selber, in Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Dass wir das auch empfangen und dich loben können, indem wir das Abendmahl feiern. Amen.